Angesichts steigender Zahlen muslimischer Schüler erfährt die Debatte um islamischen Religionsunterricht neuen Aufwind. Junge Muslime sollen ihren Glauben nicht nur in Hinterzimmern, Moscheevereinen oder im Internet erklärt bekommen, sondern in der Schule unter staatlicher Aufsicht. Auf der anderen Seite wird argumentiert, dass man sich damit eben gerade jene Konflikte ins Klassenzimmer holt, die man eigentlich entschärfen will. In Österreich gibt es diesen Unterricht seit Jahrzehnten. Über den Islamunterricht an Österreichs Schulen spreche ich heute mit Reza Safar. Er ist Orientalist und islamischer Religionspädagoge und unterstützt Lehrer im Umgang mit kultureller und religiöser Vielfalt. Und damit herzlich willkommen im Lehrerzimmer, Herr Safari.
Herzlichen Dank, Frau Kramer. Grüß Gott.
Ja, ich habe es gerade schon angedeutet, in Österreich gibt es schon seit Jahrzehnten den islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen. Was ist denn damit überhaupt so wirklich gemeint, beziehungsweise wer besucht diesen Unterricht eigentlich?
Also islamischer Religionsunterricht in Österreich wird hauptsächlich von den Kindern besucht, die aus den traditionell religiösen Familien stammen. Viele Schülerinnen und Schüler aus islamisch geprägten Herkunftsländern besuchen allerdings gar keinen Religionsunterricht, obwohl sie muslimisch sozialisiert sind. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Also es geht hauptsächlich um traditionell und religiöse Familien. Und Mehrheit der muslimischen Kinder sozusagen in Österreich besuchen tatsächlich gar keinen Religionsunterricht.
Die würden dann sozusagen wiederum in den besagten Hinterzimmern oder halt zu Hause in der Religion erzogen.
Im besten Fall, das wäre die Möglichkeit, aber man muss eben wissen, die Migranten, die nach Österreich gekommen sind, die sind normalerweise sehr einfache Menschen, die sind ja keine Theologen, dass sie in der Lage sind, die Kinder in religiöse Angelegenheiten tatsächlich zu unterrichten. Es gibt etwas, was wir Islamwissenschaftler als Volksislam bezeichnen. Die sind die Überlieferungen, die über Familien weitergegeben werden, die tatsächlich im Islamunterricht eben keine Rolle spielen. Und in den 50er, 60er, 70er Jahren, der sogenannte Volksislam hat eine sehr starke Rolle gespielt, weil tatsächlich die ersten Migranten, die 1955 nach Österreich und Deutschland gekommen sind, also zwischen 55 bis 73, haben noch nicht wirklich einen Religionsunterricht gehabt, also sozusagen keinen Islamunterricht gehabt. Und die wurden zu Hause dann von ihren Großeltern oder von ihren Eltern von den Sagen, was in ihren Dörfern in Anatolien teilweise gehört haben, aufgeklärt.
Das war sozusagen der Beginn. Dann gab es aber irgendwann den Beschluss, islamischen Religionsunterricht an Österreichs Schulen einzuführen. Gibt es da, wenn Sie das sich anschauen, einen Unterschied zwischen dem, wie der Religionsunterricht am Anfang nach der Einführung aussah und wie er heute aussieht?
Ja, am Anfang tatsächlich die meisten Muslime, die in Österreich und in Deutschland gelebt haben, wie ich vorhin erwähnt habe, die zwischen 1955 bis 1973 nach Österreich und Deutschland gekommen sind und auch danach, die waren diejenigen, die tatsächlich mehrheitlich aus der Türkei stammten. Auch viele Lehrkräfte waren türkisch geprägt und teilweise wurde sogar das, also Religionsunterricht, Islamunterricht auf Türkisch abgehalten. Das war eben nach hanafitischer Auslegung, nach hanafitischer Ritus sozusagen, wurde Religionsunterricht nach Verständnis, wie es halt in der Türkei war, wurde Religionsunterricht abgehalten. Und in den letzten 10 Jahren hat sich natürlich die demografische Lage stark verändert durch Zuwanderung aus Nahen und Mittleren Osten, durch sogenannte Flüchtlingswellen, die aus Syrien und Irak nach Deutschland, nach Österreich gekommen sind. Durch demografische Veränderungen hat auch Religionsunterricht sich in Österreich und Deutschland stark verändert.
Würden Sie noch mal ganz kurz für alle Hörer, die mit dem Begriff hanafitischer Ritus nicht so viel anfangen können, kurz erklären, was das eigentlich ist?
Also der Islam ist grob in zwei große Richtungen geteilt. Etwa 90% der Muslime sind Sunniten. Sunniten, das heißt, die sind die Traditionellen. Und etwa 10% sind Schiiten. Schiiten, das Wort Schia, das heißt Partei, die sind parteiisch. also 90% Sunniten und 10% Schiiten. Die Sunniten haben wiederum vier große Rechtsschulen. Die sind die Malikiten, Schafiiten, Hanbaliten und Hanafiten. Die hanafitische Rechtsschule, was in Österreich und Deutschland besonders relevant ist, weil sie tatsächlich in der Türkei und in Bosnien und auch in vielen anderen Ländern wie Irak oder auch Afghanistan eine sehr wichtige Rolle spielen. Also hanafitische Rechtsschule, hanafitische Ritus spielt sozusagen eine starke Rolle in Österreich und in Deutschland. Und deshalb würde sie auch historisch gesehen im österreichischen Islamgesetz erwähnt.
Was ist das Islamgesetz in Österreich?
Also Österreich hat den Islam bereits 1912 offiziell anerkannt, damals durch das sogenannte Islamgesetz. Hintergrund war die Eingliederung von Bosnien und Herzegowina in die Habsburger Monarchie, wo viele Muslime lebten. 1979 gab es eben im Iran eine islamische Revolution, dann gab es die Kriege zwischen Afghanistan und Sowjetunion. Also 1979 spielte auch eine sehr wichtige Rolle für Geschichte für Islam in Österreich. Da wurde tatsächlich islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich staatlich anerkannt und erhielt eine offizielle Vertretungsfunktion sozusagen. Aber noch einmal, im Jahre 2015 trat ein neues Islamgesetz in Kraft, das unter anderem Fragen wie Organisation islamischer Gemeinden und Ausbildung von Imamen und Islamlehrerinnen organisiert hat. Und ein Grund dafür war, dass man die Finanzierungen aus Ausland einschränkt.
Dann schauen wir uns mal den islamischen Religionsunterricht an, wie er jetzt derzeit stattfindet. Was wird denn da vermittelt, beziehungsweise welche Inhalte werden denn da gelehrt?
Vermittelt werden oft allgemeine Inhalte wie islamische Geschichte oder klassische Glaubenslehre. Viele dieser Inhalte sind jedoch gar nicht auf die Lebensrealität muslimischer Schüler in Europa ausgerichtet. In Österreich werden die Inhalte wesentlich von den islamischen Glaubensgemeinschaft bestimmt. Also islamische Glaubensgemeinschaft ist dafür auch zuständig, die Inhalte der Lehrbücher zu bestimmen. Und das ist durch Religionsfreiheit in Österreich eben islamische Glaubensgemeinschaft hat diese Möglichkeiten bekommen. Eben deshalb, weil auch katholische Religionsunterricht wird von der katholischen Schule bestimmt. Also das ist der Grund dafür, dass die Inhalte auch durch islamische Glaubensgemeinschaft bestimmt werden. Aber in Deutschland, das ist übrigens nicht der Fall. In Deutschland, je nach Bundesland, gibt es verschiedene Regelungen dafür. Und auch die Inhalte sind unterschiedlich.
Viele verbinden ja mit dem islamischen Religionsunterricht die Hoffnung, dass die junge Muslime eben nicht in der Moschee oder eben in den Familien oder über soziale Medien, die spielen ja jetzt auch nochmal eine zunehmende Rolle bei der Beeinflussung oder beim Einfluss auf Jugendliche überlassen bleiben. Sehen Sie, dass diese Hoffnung berechtigt ist?
Im Allgemeinen, diejenigen, die in Österreich oder in Deutschland angekommen sind, die tatsächlich die Gesellschaft erkannt haben, dass sie mitbekommen haben, dass es Gründe gab, warum ihre Familie ihre Länder verlassen haben. Dass sie verstanden haben, dass es in Europa, in Deutschland, in Österreich eben Werte herrschen, dass diese Werte halt funktionieren. Dass aus Deutschland Deutschland geworden ist, dass aus Österreich Österreich geworden ist. Also es gibt auch sehr viele muslimische Jugendliche, die das erkennen und versuchen, sich eben die europäischen Werte einzueignen. Aber wiederum gibt es auch eine kleinere Gruppe, würde ich sagen, dass sie tatsächlich nicht mit der Gesellschaft zurechtkommen. Die ziehen sich dann zurück in kleinere Gruppierungen und bilden für sich kleinere Gruppen. Und damit sie ihre eigene Gruppen sozusagen legitimieren, beziehen sie sich auf Islam. Und das Interessante dabei ist, es ist auch ein Phänomen, dass auch sehr viele europäische Kinder, die am Rande der Gesellschaft sind, sich an diese Gruppen dann anschließen und teilweise auch sogar zum Islam konvertieren.
Wo sehen Sie denn die Ursachen dafür? Was ist denn so anziehend für Jugendliche? Und Sie sprachen ja auch gerade von sozusagen auch deutschen oder österreichischen Jugendlichen, die eher am Rand zu verorten sind, also irgendwie Problemjugendliche sind wahrscheinlich oder aus etwas unsicheren, prekäreren Verhältnissen kommen. Was ist für die so anziehend am Islam?
Islam hat sehr einfache Antworten für sehr komplexe Themen. Mit Islam kann man die Fragen sehr leicht beantworten. Und das heißt nicht, dass sie unbedingt diese Antworten richtig sind, aber das ist eben, das macht das Anziehen, erstens. Zweitens, dass die jungen Menschen rebellisch handeln, das ist nicht etwas Neues, das erst seit 10, 15 Jahren entstanden ist. Wenn man auch historisch betrachtet, die jungen Menschen haben immer versucht, gegen die Gesellschaft, gegen die Strömung sozusagen zu schwimmen. Wir kennen das, in den 60er Jahren gab es eben die Hippies, die auch in Europa, in Österreich, in Deutschland aktiv waren. Tatsächlich, das ist nicht etwas Neues. Jetzt mittlerweile, es gibt eine neue Strömung gegen europäische Werte, gegen das System sozusagen. Und das ist sehr attraktiv, weil man auch das noch dazu legitimieren kann. Man hat Bücher, man hat Länder, die man besuchen kann. Und das macht den Islam besonders attraktiv. Das heißt, diejenigen, die gegen ihre Familie, gegen ihr Land, gegen ihr System, gegen ihre Gesellschaft, gegen ihre Lehrer, gegen ihre Schulbildung rebellieren möchten, die ziehen sich eben zurück in Gruppen der Muslime. Und das Interessanteste ist, dass die Muslime auch großteils aus den südlichen Ländern stammen. Die sind auch sehr freundliche Menschen, sehr gastfreundliche Menschen, die die europäische Jugendliche, die von der Gesellschaft teilweise ausgestoßen sind, zu sich aufnehmen und noch dazu gleich behandeln. Also tatsächlich diese muslimische Europäer oder diejenigen, die sich für Islam konvertieren, die werden auch tatsächlich in den islamischen Gemeinschaften sehr gut integriert. Die fühlen auch aber eine starke Nähe, die fühlen so, also ich möchte jetzt das etwas vereinfachen, die fühlen auch eine starke Liebe von ihren neuen Communities, von ihren neuen Familien. Und deshalb versuchen sie auch, unabhängig, wie logisch oder wie unlogisch die islamischen Lehren sind, Islam zu verteidigen. Und das sieht man auch zum Beispiel in Demonstrationen, dass die sehr stark sich für die muslimische Gesellschaften einsetzen. Das ist also besonders in den europäischen Ländern zu beobachten. Ich persönlich habe sehr oft mit den jungen Menschen sowohl muslimische Herkunft als auch europäische Herkunft gesprochen. Tatsächlich, die sind keine Personen, die jetzt informiert sind. Nicht mal minimal sind sie informiert. Ich wollte sehr gerne in diesem Zusammenhang etwas erwähnen. Wir Menschen, die aus Nahen und Mittleren Osten stammen, kommen aus wunderschönen Ländern. Wir emigrieren nach Europa. Nicht, weil wir dummer sind, nicht, weil wir schwächer sind, nicht, weil es eine bestimmte Rasse gibt. Wir kommen nach Europa, weil wir im Nahen und Mittleren Osten, die sehr, sehr reiche Länder sind, Wertesysteme entwickelt haben, die nicht funktionieren. Man kann anhand der Kriege, die im Nahen und Mittleren Osten stattfinden, das ist sehr gut, das ist sehr leicht ersichtlich. Und die Europäer mit der Zeit haben eben Wertesysteme entwickelt, die eben funktionieren. Gleichberechtigung, Demokratie, Freiheiten, die es in Europa gibt. Die haben einfach Wertesysteme entwickelt, durch hunderte Jahre Kriege, die sie geführt haben, dass diese Wertesysteme eben funktionieren, dass eben Toleranz funktioniert. Man sieht es auch, dass die europäischen Länder seit mindestens 200-300 Jahren unglaublich gut funktionieren. Und wir stammen aus Ländern, die Wertesysteme entwickelt haben, die nicht funktionieren. Sehr viele Migranten, die nach Österreich kommen, besonders oder nach Deutschland kommen, besonders erste Generation, erkennen es auch und die schätzen es auch. Und die versuchen eben, die europäischen Werte zu lernen und demnach zu leben. Sie schätzen es auch, besonders Frauen. Also bei jungen Frauen ist absolut ersichtlich, dass sie auch die europäischen Werte verteidigen. Und das ist absolut von Europäern falsch, wenn sie eben anstatt europäische Werte zu verteidigen, die versuchen, also das beobachte ich sehr oft, die versuchen, die europäischen Wertesysteme eben schlecht zu reden und Islam als eine Alternative zu zeigen oder muslimische Gesellschaft als eine Alternative zu zeigen. Und das ist meiner Meinung nach also absolut falsch und das sollte nicht der Fall sein.
Kommen wir einmal zu dieser Unterscheidung Islam, Islamisierung, islamistisch. Wo wird denn der Islam problematisch oder ab welchem Punkt oder wo sehen Sie da die Punkte, die dann auch in die Radikalisierung führen und problematisch sind?
Also wenn wir unter Islam einen Glaube verstehen, Ja, dann ist es nicht problematisch. Alle Glauben sind zu respektieren. Ist egal, an was die Menschen glauben, das ist zum Respektieren. Das ist egal, was für eine Glaube das ist. Weil die Menschen daran glauben. Es geht um Menschen. Aber wenn man über Religionen spricht, zum Beispiel unter anderem über Christentum und über Islam spricht, wenn man über Religionen spricht, die haben ja nicht nur einen einzigen Aspekt. Das ist ja nicht so, dass es nur um einen Glaube geht. Das ist nicht der Fall. Wenn man über eine Religion spricht, spricht man über verschiedene Aspekte. Man spricht über politische Aspekte, dann soziale Aspekte, wirtschaftliche Aspekte, künstlerische Aspekte. Es gibt sehr, sehr viele wirtschaftliche Aspekte hauptsächlich. Religionen haben sehr viele verschiedene Aspekte. Aber eben in Europa, wir haben eine Religionsfreiheit. Das heißt, wir sind auch nicht in der Lage, das gesamte Religionsfreiheit unter Frage zu stellen, dass wir überdenken. Das ist nicht in Europa möglich. Aber was wir eben machen können, was wir unternehmen können, ist, dass wir nur die kulturellen Aspekte, die eben vorkommen, kritisieren. Und das muss ich auch noch erwähnen, das ist nicht selbstverständlich, dass man in Europa die Möglichkeit bekommt, dass man irgendetwas im Zusammenhang mit Religion, mit Islamismus, mit Islam kritisiert. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Radiosender gesehen habe, der sich traut, mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Also ich kenne keine Beispiele dafür. Aber was Sie vorhin noch einmal erwähnt haben, was ist Islamisierung? Islamisierung ist ja das Prozess, dass ein Land, eine Gesellschaft eben muslimisch wird. Das ist ein Prozess. Und was ist Islamismus? Islamismus, einfach erklärt, ist immer, wenn Islam in Zusammenhang mit Politik ins Spiel kommt. Also immer, wenn Politik ins Spiel kommt, dann haben wir mit Islamismus zu tun. Und es gibt noch ein Wort, was ich sehr gerne sehr einfach definieren wollte. Wir haben auch das Wort Islamophobie, Islamophobia, was in letzter Zeit sehr oft erwähnt wird. Eine Phobia ist eine unbegründete Angst. Aber es gibt sehr viele Menschen in Europa, die tatsächlich eine begründete Angst haben. Und das kann man eben auch nicht als islamophobisch bezeichnen, weil die können das eben begründen. Das ist keine unbegründete Angst. Also wenn sie die Terroranschläge sehen, wenn sie die Gesellschaften sehen, die aus Nahen und Mittleren Osten hauptsächlich stammen, wenn sie die Länder in Nahen und Mittleren Osten in Nachrichten sehen. Also es ist sehr oft begründet, dass sie Angst bekommen. Vor dieser Art von Islam kriege ich selber sogar Angst. Ich habe sogar Angst davor.
Was könnten denn Schulen ganz konkret tun, um diesen Tendenzen, islamisierenden oder islamistischen Tendenzen entgegenzuwirken?
Die Schüler müssen aktiv gegen Islamismus vorgehen und sich professionell informieren. Und das nicht nur über islamische Religionslehrer, Lehrerinnen und islamische Organisationen, da diese oft eine bestimmte religiöse oder politische Linie vertreten und nicht neutral sind. Es gibt Personen, sehr selten. Ich zum Beispiel bin eine davon. Ich habe als ausgebildete Religionspädagoge, also Islampädagoge und Diversity Manager, der seit Jahren in diesem Bereich Erfahrungen gesammelt hat und gearbeitet hat, Workshops für Schulpersonal entwickelt, um Lehrerinnen und Lehrer zu stärken. Es gibt auch bestimmte Ziele, die erreicht werden müssen. Ziel ist, dass die Schulen europäische Werte selbstbewusst vertreten. Dort, wo sie islamische Lehre zu vereinbaren ist. Und gleichzeitig sollten auch klare Grenzen gesetzt werden. Das sollte selbstbewusst durch europäische eben Islampädagoginnen durchgeführt werden. Und die Werte, die gegen Demokratie und Gleichberechtigung und Freiheit stehen, das sollten eben gezeigt werden. Also Empowerment und Selbstbewusstsein, das Schulpersonal sind dabei der Schlüssel.
Über die Konfliktlinien rund um den zunehmenden Islam und die Islamisierung, insbesondere auch in den Schulen, sprach ich mit dem Religionspädagogen Reza Safari. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank, Frau Kramer.